herzlich willkommen, Armin Retterath aus Rheinland-Pfalz. Wie ist euer Motto nochmal?
Steht oben drauf, ne? Wer es lesen kann.
Wir machen es einfach. So, und das passt sogar ganz gut, weil wir gerade eben das Thema Metadaten hatten. Das ist jetzt also ein Beispiel, wie man die Metadatenproblematik auf Landesebene lösen kann. Und damit übergebe ich an Armin. Danke.
Alles klar. Ja, vielen Dank, Arnulf. Aus gegebenem Anlass möchte ich jetzt erstmal meinen Vortrag etwas umstrukturieren. Grundsätzlich war ich eigentlich der Meinung, ich würde einen Vortrag halten über das Erfolgsmodell, das für den Einsatz von Open Source in der öffentlichen Verwaltung. Aber als der Kollege aus Cuxhaven eben so angesprochen hat, dass es problematisch sein wird, die Metadaten zu Inspire zu bekommen, habe ich mir mal überlegt, ob wir das nicht lieber praktisch mal ausprobieren, wie schnell denn sowas funktionieren kann, ohne da jetzt auf so einen langweiligen Vortrag zurückgreifen zu müssen. Also grundsätzlich der Kollege, der jetzt scheinbar doch den Raum verlassen hat, hat gelacht, als der Jürgen Weichand eben gemeint hatte, das mit Inspire, mit den Metadaten, das hätten wir ja erst langsam geklärt in den letzten 10 Jahren und war der Meinung, es wäre doch komplizierter, als es eigentlich sich für die Kollegen aus Bayern darstellt. Ich möchte Ihnen jetzt mal kurz vorführen, wie man innerhalb von 5 Minuten, 3 Minuten auch einen Cuxhavener Bebauungsplan Inspire-konform publizieren kann. Nehmen wir das am praktischen Beispiel mal. So, erstmal suche ich nach einem Bebauungsplan. Ich suche nach Cuxhaven, WMS Cuxhaven. Scheinbar hat Cuxhaven auch Webmap-Services im Angebot. Die finde ich dann hier über Spatineo. Ist da ein Vertreter von der Firma hier? Keiner. Das ist eine finnische Firma, auch mit einer Dependance in Berlin, die so ein Softwareprodukt anbieten zum Monitoring von WMS-Diensten. Über diesen Spatineo finde ich den Link auf einen Esri-Service. Er hat ja eigentlich nichts zu suchen, aber... Macht auch nichts, funktioniert auch mit Esri-Systemen. So, ich melde mich jetzt bei uns einfach mal im Geoportal an, mit einer Benutzerkennung. Und sogar erfolgreich angemeldet. Zack. Und jetzt versuchen wir dem Esri-Dienst mal ein paar Beine zu machen. Also... Wir versuchen erstmal, dieses Dokument hochzuladen. Das ist also eine echt alte Software, die ich hier vorstelle, MapBender 2.7. Macht aber nichts, funktioniert trotzdem. Also ich nehme jetzt die WMS-URL des Landkreises Cuxhaven. So, die wird registriert in der Datenbank, in dieser MapBender-Datenbank. Im Endeffekt werden jetzt die Metadaten ausgelesen aus diesem Webmap-Service. Der Kollege wird die wahrscheinlich mit relativ großem Aufwand ausgefüllt haben. Und wir schauen uns jetzt mal die Metadaten an. Wie sehen die aus? Das ist also der Bebauungsplandienst von Cuxhaven. Einige hat er ausgefüllt, sogar relativ viel. Also das heißt, die Metadaten im Webmap-Service sind ausgefüllt. Aktualität, okidoki. Jetzt schauen wir uns mal die Layer-Metadaten bei diesem Webmap-Service an. Es gibt eine Grenze des Landkreises und es gibt einen Layer mit den Geltungsbereichen der Bebauungspläne. Wäre natürlich schöner, wenn er jetzt jeden Bebauungsplan als einzelnen Layer modelliert hätte. Aber wir wählen mal diesen Geltungsbereich der Pläne an und speichern ein Vorschaubildchen dazu. Und sagen jetzt, wir wollen diesen Layer mit weiteren Metadaten anreichern. Das bedeutet, ich beschreibe jetzt diese Datenquelle, die ich jetzt irgendwo im Internet gefunden habe, mit Metadaten. Jetzt kommt eigentlich so Inspire ins Spiel. Klar, die brauchen eine Bezeichnung, dann nehme ich mal den Layernamen, automatisiert. Die brauchen eine Beschreibung, die wird dann auch automatisiert vom Layer Abstract des Webmap Services genommen. Die liegen wahrscheinlich irgendwo als GeoTIFF vor. Zeichenkodierung egal, Koordinatenreferenzsystem kann ich jetzt nur vermuten. Gehen wir UTM 32 an. Dann muss Inspire erfordert eine Angabe der zeitlichen Ausdehnung. Das bedeutet von bis, muss ich halt ausgeben. Qualitätsinformationen, da ist im Endeffekt ein Freitextfeld gefordert. Da kann ich auch eintragen, wenn ich gerne möchte. Müssen es mal durch einen Google Translator jagen. Die Bodenauflösung wird dann eben einen halben Meter bedeuten. So, räumliche Ausdehnung wird automatisch generiert. Download wollen wir momentan noch nicht haben, Covering Area. Das sind jetzt Informationen, die müssen einmal jährlich der Europäischen Kommission gemeldet werden. Und dann drücke ich auf Save und jetzt habe ich einen Metadatensatz erzeugt. Damit ist eigentlich Inspire bedient. Wir haben jetzt einen Metadatensatz, der ist konform zur Inspire-Richtlinie und wir haben auch einen WMS-Layer Und wir schauen uns jetzt an, wie sieht das System aus. Das heißt, das ist dieser Datensatz für diesen Layer. Der ist verknüpft mit einem Metadatensatz. Wir schauen uns die Metadaten an. Die bekommen im Endeffekt automatisiert vererbt von diesem WMS-Layer alle Metadaten, die wir in den Capabilities finden. Und die müssen eben angereichert werden innerhalb von 2 Minuten, um die Metadaten, die ich eben eingegeben habe. So, das ist jetzt ein ISO 1939 Metadatensatz in der HTML-Präsentation mit den Informationen zum Landkreis Cuxhaven, Qualitätsinformationen, Schnittstellen. Und ich kann mir die Metadaten natürlich als XML angucken, wenn ich Spaß dran habe. Aber grundsätzlich sind die ersten Anforderungen, die bis 2011 zu erfüllen gewesen wären, erfüllt. Und das innerhalb von 2 Minuten. So kompliziert ist es nicht, einen Metadatensatz an Inspire weiterzuleiten, beziehungsweise den View-Service für Inspire bereitzustellen. Wir können es auch mal anschauen. Gehen wir hier nochmal rein. Schnittstellen. Es gibt Inspire-Service-Metadaten, die werden auch automatisch erzeugt. Die sind jetzt nicht schön encoded, aber die sind valide. Es gibt auch ein Inspire-Capabilities-Dokument. Und auch dieses Dokument beinhaltet die Inspire-Extensions. Das heißt, ich kann diese Dokumente gegen den Validator von Inspire jagen und die sind valide. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, wir müssen ihn irgendwie runterladen lassen. Das ist halt jetzt ein Problem. Das heißt, dieser Bebauungsplan, schauen wir uns den nochmal an. So, als XML. Aber ich möchte ihn natürlich auch als Download anbieten. Und dann gebe ich im Endeffekt einen Download-Link an, das ist relativ einfach. Und sagt dem System, es soll einen Inspire-Download-Dienst aktivieren, was es jetzt normalerweise auch gemacht haben sollte. Download, ja. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Metadaten an und finden jetzt einen Inspire-Download-Dienst für diesen Datensatz. Den kann ich jetzt auswählen. Der geht auf und über diesen Download-Dienst kann Inspire im Endeffekt auf die Daten zugreifen. Hat nicht länger als 5 Minuten gedauert, glaube ich. Also 8 Minuten jetzt von der Zeit, die abgelaufen ist. Also Metadaten kann man auch einfacher managen. Man muss das nicht so kompliziert machen. Vielleicht kommt das auch, wird das auch zu kompliziert rübergebracht, das kann sein. Also an der Stelle wäre ich jetzt mit den Inspire, mit der Inspire-Bereitstellung am Ende. Die Datenmodellierung hatten wir eben angesprochen, hatten wir im Vortrag vom Herrn Weichand da gehört. Ist ein bisschen komplizierter. Das heißt, wenn wir konforme Daten abliefern müssen, dann müssen wir an unsere Datenquellen ran und müssen die mappen mit irgendwelchen komplexen ETL-Verfahren und müssen die dann in ein extrem hochkomplexes Schema überführen. Und wie gesagt, ob wir das bis 2020 schaffen, wage ich mal zu bezweifeln. Wenn wir aufs Inspire Geoportal schauen und uns mal anschauen, was sich bisher da gesammelt hat, das ist noch Kraut und Rüben. Auch im Bereich der Darstellungsdienste. Ich kann mal ein schönes Beispiel zeigen. Wir hatten letztens sind wir darüber gestolpert, dass auch die Spanier und die Polen anfangen, in zwei Download-Dienste aufzubauen. Schauen wir uns das Beispiel aus Spanien an. Jetzt ist die Bereitstellungsvariante die gleiche wie für den Bebauungsplan aus Cuxhaven. Für den Nutzer sieht das identisch aus. Auch Spanien stellt bereit verschiedene Datensätze, die kann ich hier anwählen. Ich kriege dazu ISO-Metadaten, die ich mir anschauen kann. Wobei hier keine drinstecken. Sollte nicht so sein. Und kann dann hier die in verschiedenen Varianten auch runterladen. Jeder Datensatz lässt sich in verschiedenen Varianten runterladen. Funktioniert also eigentlich ganz gut, auch interoperabel über die Grenzen hinweg. Ein bisschen problematisch ist, dass die herunterladbaren Datensätze in Afrika liegen. Da hat einer Länge und Breite verwechselt. Schöner ist es, wenn wir dann so. Bei den Polen ist es noch besser. Das heißt, hier liegen die Metadaten wenigstens an der richtigen Stelle. Wenn man jetzt die polnischen Download-Dienste betrachtet, die hätten ja auch seit ein paar Jahren schon da sein müssen, da liegen auch die Metadaten an der falschen Stelle. Auch die liegen jetzt schon in Afrika. Ja, also so viel zum Inspire-Umsetzungsstand innerhalb Europas. Auch ist es so, dass wir quasi der Zugriff auf die Download-Dienste oder auf die Datensätze über Download-Dienste, der ist nur, also überschaubar implementiert. Das sind 5, 6 Staaten, die überhaupt Download-Dienste anbieten, also Datensätze anbieten zum Herunterladen bisher. Und sie hätten das eigentlich alles schon letztes Jahr machen müssen. Also so viel zum Bereich Inspire. Wie gesagt, das Thema eigentlich, das ich heute in dem Vortrag ansprechen wollte, war das Geoportal Rheinland-Pfalz als Erfolgsmodell für den Einsatz von Open-Source-Systemen. Das ist ein relativ langer Vortrag, den können wir einfach mal so durchklicken. Die wichtigsten, vielleicht die wichtigsten Folien erstmal. Also welche Argumente haben wir für den Einsatz von Open Source? Klar, die größtmögliche Herstellerunabhängigkeit. Ich kann jede Firma damit beauftragen. Der Quellcode liegt offen, wenn er nicht so kompliziert ist. Dauert es auch nicht so lange, sich da reinzufressen. Wir haben die Möglichkeit einer lizenzkostenfreien Weitergabe. Der Reifegrad war damals, als wir begonnen haben, relativ gut in Bezug auf die Unterstützung von internationalen Standards. Das war halt so, dass damals die Weltmarktführer sich da eigentlich nicht drum geschert haben, die Standards zu implementieren. Von daher blieb auch keine andere Wahl, außer Open-Source-Systeme einzusetzen. Klar, die Sicherheit ist größer, weil die Öffentlichkeit gegeben ist durch die Veröffentlichung des Quellcodes und man kann eigentlich Sicherheitslücken relativ schnell fixen. Wir haben relativ guten Support durch die Communities und wir können haben, wie gesagt, Entwicklungskosten in Abstimmung auch verwaltungs- oder länderübergreifende scheren an der Stelle. Aber was sind die Probleme dabei? Man darf die Komplexität und Arbeit nicht scheuen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wer da keine Lust zu hat und dann zu lange in der öffentlichen Verwaltung arbeitet, wird wahrscheinlich keinen Open Source einsetzen. Das ist ein Problem, damit müssen wir leben. Individuelle Anpassungen müssen so generisch wie möglich erfolgen an den Open Source Systemen, sonst entwickeln die sich halt nicht in die richtige Richtung. Und das bedeutet, Kommunikation ist alles. Also wichtig ist, schwätzen. So. Strenge Planung und so weiter ist im Open-Source-Bereich normalerweise nicht so weit verbreitet. Da sind mehr die Prinzipien dieser agilen Softwareentwicklung anwendbar. Und das bedeutet also, für uns war dann immer wichtig, dass die Software auch funktioniert. Da hängen momentan 600 parallele Nutzer dran und 20.000 registrierte Kunden in der Datenbank. Und wenn das ausfällt, das System, dann gibt es Ärger von der Wirtschaft. Und das ist eigentlich nicht so schön. Das will eigentlich keiner haben. Von daher Funktionsfähigkeit über allem. Folglich ist es also nicht einfach, Open Source im Bereich der öffentlichen Verwaltung zu etablieren. Woran fehlt es? Flexibilität. Da kommen die Argumente, haben wir immer schon so gemacht. Ist schön, aber haben wir natürlich keine Gegenargumente. Technische Kompetenz, wird derzeit alles eingekauft oder vergeben. Und man will sich auch nicht damit beschäftigen, weil es so kompliziert ist. Transparenz ist auch so eine Sache. Ja, der Chef soll nicht wissen, dass es vielleicht mit Open Source relativ einfach ist, sowas aufzusetzen. Dann habe ich ja keine Argumentation, dass ich befördert werde. Das ist auch so ein Problem. Oder Weitblick, das ist jetzt so ein rheinisches Grundgesetz, eins der rheinischen Grundgesetze, kennen wir nicht, brauchen wir nicht, fort damit. Gibt's auch. Und nachhaltiges Denken, bin ich auch in Wikipedia drüber gestoßen, also die Verwaltung ist sehr formell und aufgrund ihrer politisch ausgerichteten Verwaltungsspitze nicht vom Wesen her auf ökonomische Ziele ausgerichtet. Nehmen wir mal so dahin, ist auch so in den meisten Fällen. Von daher, Nachhaltigkeit ist eigentlich das Wichtigste im Bereich, wenn man Open-Source-Software entwickeln will, ist schwierig in der öffentlichen Verwaltung zu etablieren. Zumindest haben wir einen Vorteil, derzeit fangen die Länder an umzudenken und die Politik beginnt, die Transparenz weiter hochzuhalten und Transparenzgesetze in den Ländern zu etablieren. Vielleicht haben wir da auch mehr Chancen in Richtung Open-Source. Die Hoffnung stirbt zuletzt, auch wenn das alles so negativ ist. Man darf sich davon nicht abschrecken lassen, das ist richtig, beständig Wasser predigen, aber auch das gleiche trinken, mit dem Wein versuchen und versuchen, alle mitzuziehen. Das heißt, jedem irgendwie einen Vorteil zu verschaffen, Win-Win-Situationen auf Neudeutsch und vor allen Dingen immer nur nach sachlichen Gesichtspunkten entscheiden und nicht nach irgendwelchen persönlichen oder sonstigen Kriterien. Dann kann es funktionieren. Das wären so die Sachen, die ich da zusammenfassen wollte. Kurz die Entwicklung in Rheinland-Pfalz. Wir haben ja auch mit dem Mapbender damals angefangen, im Geoportal Rheinland-Pfalz 2007. Und seitdem ist einiges passiert. Wir waren die Ersten, die quasi so ein Geoportal verwaltungsübergreifend etabliert haben, in dem auch eine Suche funktioniert hat, ohne Metadaten jetzt in dem Fall. 2009 ist Brandenburg mitgezogen. Das Saarland hat im Endeffekt die Software auch kopiert und von uns übernommen. Brandenburg ist in den letzten Jahren wieder abgesprungen, aber es war für uns eigentlich eine ganz schöne Sache, mit den anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Wir hatten einen Relaunch hinter uns gebracht, wir hatten das Problem, was ich eben vorgestellt hatte, für Inspire gelöst. Wir haben eine Nachnutzung bei einem grenzüberschreitenden Projekt, Saarlux, also wir sind 4 Länder daran beteiligt an dem Projekt als WebGIS-Lösung. Wir haben diese Download-Dienste, die hatte ich auch schon vorgestellt, etabliert. Wir haben seit 2013 eine Schnittstelle zu den Open Government Data Portalen. Das heißt, wir mappen unser Informationsmodell in diese CCAN-Informationsmodelle. Das ist relativ simpel, wenn man sich mal mit auseinandergesetzt hat. Und die Landwirtschaftskammer hat es dann irgendwann von uns übernommen, letztes Jahr im Sommer. Und das Schönste war eigentlich, dass wir jetzt auch seit Januar ein Geoportal Hessen haben, was auf der gleichen Softwarebasis, Codebasis funktioniert, wie auch das von Rheinland-Pfalz. Im Endeffekt sind da ein paar Anpassungsarbeiten passiert, im Layout, im Typo 3, was außen rum hängt, aber der Kern dahinter ist identisch der gleiche. Das bedeutet, wir haben jetzt momentan drei Bundesländer zusammen, die gemeinsam ihre Ressourcen aufteilen können und dann das Produkt so auch einfacher und schneller nach vorne bringen können. Das ist eigentlich eine Erfolgsstory, wenn man es mal so betrachten will. Jetzt habe ich noch mal 5 Minuten wahrscheinlich, sagte Arnulf. Die Entwicklung der letzten Jahre. Wir haben jetzt auch was Neues geplant. Das ist, alle Jahre sollten wir mal was Neues machen. Und zwar, naja gut. Wir entwickeln derzeit eine Digitalisierfunktionalität. Das gibt es häufig in WebGIS-Clients, aber dass wir uns da nochmal dran geben, an diesen alten Mapbänder sowas anzuflanschen, ist schon besonders. Vielleicht kann sich da einer ein paar Anregungen von nehmen. Weil das ist keine reine Digitalisierung, wie man sie normalerweise gewohnt ist. So, gehen wir mal hier raus. Ich kann meine eigenen Datensätze als Nutzer des Systems anlegen. Ich kann also im Endeffekt neue Daten anlegen. Test. Und intern managen wir hier GeoJSON Feature Collections, die quasi als Layerbaum verwaltet werden und diesem WebGIS-Client JavaScript-basiert hinterlegt werden. Das Besondere daran ist, man kann auch aus bestehenden Systemen laden. Ich kann jetzt hier nehmen wir den FOSGIS-Test. Ja, dann schmeißen wir den aber raus. Man sollte nicht zu viele Sachen testen nennen, dann funktionieren sie nicht mehr. So, jetzt habe ich hier einen Testdatensatz geladen, der im Endeffekt aus einer Feature Collection, GeoJSON Feature Collection besteht, aus verschiedenen Objekten, die man auch per Drag and Drop verschieben kann. Das Besondere an dem System ist, dass im Endeffekt das Datenmodell, was da hinten verwendet wird, oder das Styling, was hier verwendet wird, GeoJSON hat ja keine Informationen über Styling normalerweise. Da gab es einen Entwurf vor 2 Jahren von Mapbox, das ist ein Projekt aus Amerika, die haben eine Simple Style Spec entwickelt und die publiziert unter GitHub. Und da haben wir gesagt, okay, das ist der erste Entwurf mal für GeoJSON, mal eine einfache Signaturierung zu entwickeln. Da werden wir uns ranhängen. Das heißt, wir haben das 1:1 kopiert und unterstützen also diese Simple Style Spec von Mapbox. Und in den letzten Monaten sind auch noch weitere Projekte, JavaScript-Projekte dazugekommen. GitHub unterstützt dieses System nativ. Das heißt, wenn ich diese Daten nach GitHub hochlade, kann ich die direkt in GitHub anzeigen lassen. Und auf der anderen Seite ist auch Cesium.js, wer das schon mal gesehen hat, das ist eine 4D JavaScript-Bibliothek und der WebGL-Unterstützung unterstützen auch schon nativ dieses Format zum Rendern dieser Daten. Es gibt Exporthändler, um die in Google Maps und Google Earth auch dementsprechend anzuzeigen. Und wir wollen uns da jetzt hin bewegen, diese Daten eben auch publizieren lassen zu können. Das bedeutet, jeder Nutzer kann die Daten, kann eigene Datenbestände verwalten, kann Kataster anlegen auf Basis von beliebigen anderen Kartenkombinationen, die aus verteilten Datenquellen stammen, und kann diese Daten auch publizieren, also für seine eigenen Zwecke nutzen. Das Publizieren dieser Datenbestände erfolgt im Endeffekt einfach, indem ich jetzt diesen Datensatz FOSGIS Test, den ich eben angelegt hatte, teile. Dann steht da irgendwas noch in Englisch, ja, ich weiß, was ich tue, und kann mir dann eine Lizenz aussuchen. Da kommen auch nur Open Data Lizenzen rein. Also gehen wir mal in eine BY-Lizenz, das ist eine Open Data kompatible Lizenz, und drücke auf Publish. In dem Augenblick sind die Datenlizenzen, ist dieser Datensatz FOSGIS Test publiziert und kann über eine URL quasi referenziert werden und kann die dann in verschiedene externe Applikationen einbinden und so weiter. Das ist auch eine Besonderheit und wir werden da in Richtung GeoJSON LD gehen und werden auch Kontextelemente mitgeben, damit wir theoretisch bei diesen erfassten Daten eben auch semantische Verknüpfungen mit ablegen kann, die man dann zu anderen Zwecken wieder weiterverwenden kann. Das sind so Funktionalitäten, die wir demnächst freischalten werden. Und ich denke, das ist auch eine schöne Sache bezogen auf Interoperabilität im Austausch von einfachen kleinen Datenformaten wie GeoJSON. Wenn wir in diese Richtung uns da alle bewegen würden. Wäre auch schön, wenn andere Projekte, vielleicht wenn hier noch ein Entwickler von QGIS dabei sitzt oder so, auch eine native Unterstützung von dieser Simple Style Spec implementiert, dann könnten wir wenigstens zwischen diesen Systemen die Daten verlustfrei austauschen. Okay, dann wäre ich damit soweit am Ende und wäre offen für Fragen.
Das Das war mal wieder typisch. Der hat zwei Vorträge gehalten in 20 Minuten. Ja, vielen Dank. Gibt's Fragen? Du musst langsamer reden. Die Leute denken jetzt noch drüber nach, was du gesagt hast. Spontan Fragen.
Keine Fragen.
Alles klar. Ah, da ist doch jemand.
Was ich jetzt fragen wollte, wie viele Datensätze gibt es im System? Ich meine, wir haben jetzt von Metadaten gesprochen. Die Metadaten sollen die Daten beschreiben, sodass man die irgendwie ein bisschen einfacher finden kann. Und ich würde mich einfach mal auf die Größenordnung und Mengengerüst interessieren. Wie viele gibt es? Und gibt es vielleicht ein paar Sätze über die praktischen Nutzen, die dann man ja aus diesen Daten dann erzielen kann?
Ja, also für das Land Rheinland-Pfalz ist das relativ einfach zu beantworten. Wir haben momentan so 9.800 verschiedene Datensätze da drin, die sind registriert. Ich bin mit einem Sternensucher einfach mal in die Suche reingegangen, habe dann die Rubrik interaktive Daten. Alles das, was man bei uns findet, kann man auch interaktiv nutzen. Das ist also circa 9.800. Das bedeutet, für jeden dieser Datensätze muss es, wenn sie Inspire-relevant sind, einen Download und einen Darstellungsdienst geben. Das heißt, die Metadaten müssen mit 3 multipliziert werden. Und das sind die Daten, die wir jährlich, also circa 18.000 Datensätze, die wir jährlich 1.000 an Europa abgeben im Berichtswesen. Wobei da sehr, sehr viele kommunale Datensätze natürlich mit dabei sind, Bebauungspläne. Für uns war wichtig, wir sind aber damit im Bebauungsplanprojekt auch früher schon gestartet, 2008 und 2009, und haben gesagt, Inspire wird kommen, die Richtlinie war draußen, die B-Pläne werden bei den Kommunen wahrscheinlich betroffen sein. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir die GDI-konform abbilden in unserem System, so dass wir die auf Knopfdruck nachher an Inspire weitergeben können. Von daher sind wir da schon relativ weit vorne und sind deswegen auch der größte Datenanbieter in Europa. Also das ist jetzt die Zahl jetzt, wie gesagt, 9.800 Datensätze, entsprechend halt diesen BMS-Layern verteilt auf 850 Dienste, die derzeit da angeboten werden. Das ganze System verwaltet halt diese URLs zu diesen Diensten und die Metadaten dieser Dienste und kontrolliert alle 2 Stunden jeden Dienst auf Verfügbarkeit und so weiter. Dabei wichtig ist bei der Infrastruktur ja, dass die Dienste auch in die Verwendung kommen. Und wenn ich da irgendwas Unzuverlässiges habe oder wenn URLs sich ändern oder so, dann ist die Infrastruktur für die Katz gewesen. Ja, und deswegen kontrollieren wir die alle.
Ich würde dann anschließend noch eine Frage stellen. Wir haben jetzt gerade in der Präsentation erstmal ein Beispiel von einem Testdatensatz gesehen, was Sie dann angelegt haben, was eigentlich ja, sinnfrei war, einfach mal erfunden. Ja. Und dann haben wir noch ein paar Beispiele aus, die da so sehr nett in Afrika lagen. Wie ist das dann mit Datenqualität? Weil Inspire-Konformität, wie ich jetzt in der jetzt praktisch gesehen habe, heißt noch nicht, dass das die korrekten Daten sind. Ja? Also die sind erstmal nur konform. Gibt es da irgendwelche Kontrollen? Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, die vermeiden, dass alle Datensätze aus Spanien irgendwo in Afrika landen? In Afrika, glaube ich, werden mittlerweile zu viele Metadaten. Ja, nee. Wahrscheinlich Afrika ist der größte Anbieter von
Metadaten. Normalerweise ist das kein Problem. Wir haben verschiedene Validatoren. Wir haben auf deutscher Ebene GDIDE Test Suite. Da kann man diese ganzen Daten, Metadaten kontrollieren lassen. Man kann Dienste kontrollieren lassen auf Konformität. Das ist kein Problem. Diese Infrastruktur, die bisher bereitgestellt werden muss, lässt sich mit Validatoren, sowohl vom Joint Research Center in ISPRA, die haben auch einen Validator, den man nutzen kann online, der diese Sachen auswertet, auch qualifiziert, kann man auswerten lassen. Wenn ich jetzt aber in die Daten selber reingehe, semantische Interoperabilität. Das war jetzt ein Fehler, der einfach einen Koordinatenwechsel zwischen Lat und Lon irgendwo, den der hervorgerufen hat. Ja. Den prüft kein Validator. Der prüft, ob die Servicefassade sauber ist, ob die XML-Dokumente sauber sind, ob, wenn ich diesen Link anklicke, mir auch das Dokument zurückgeliefert wird. Aber so semantisch tief reinzusteigen, dass das wirklich in Spanien liegt, dieser Datensatz, das macht keiner von den Validatoren. Das wird noch interessanter dann, wenn die Daten selber validiert werden müssen, anhand der UML-Schemata, die publiziert worden sind oder so. Dann wird es interessant. Aber für denjenigen, der Interesse hat, es gibt ein Inspire-Proxy. Das ist jetzt einfach mal eine Software auch vom Joint Research Center, damit die ihre Qualität in Europa selbst überprüfen können. Und diesen Inspire, eigentlich müssen wir nur Inspire-Proxy in Google eingeben und dann wenn der nicht überlastet ist, ins Bayer-Geoportal, antwortet der mit einer Komplettauswertung. Der hat also einen kompletten Solar oder sowas da sitzen, wo alle Metadaten, 280.000, 300.000, die derzeit bei der EU ankommen, auf Validität überprüft sind. Und da kann ich auch für jedes Land mir so eine Rot-Grün-Gelb-Anzeige anschauen. Wie sieht der prozentuale Umsetzungsstand bezogen auf die Validatoren in Europa aus für jedes für jede Nation? Also das gibt's auch. Findet man normalerweise entweder im Twitter-Kanal von Inspire, da findet man ab und zu mal diese Auswertung, die werden die publiziert, um sich dann auch den Zustand nochmal vor Augen zu halten. Oder man geht in den Inspire-Geoportal rein, aber wie gesagt, das hat er gerade nicht geantwortet. Der Link funktioniert, der Cache funktioniert. Wenn es aufgeht, ist gut, ansonsten warten bis morgen. Also, so viel. Ist die Frage damit soweit beantwortet oder...
Also was sicherlich nicht der Fall ist, ist, dass das wie bei OpenStreetMap einfach offensichtlich ist, weil das ja ein Datensatz letztendlich ist und die öffentliche Verwaltung versucht mit mehreren tausend oder hunderttausend Datensätzen das Gleiche zu erzielen, aber halt aus einer gewachsenen Struktur kommt und da ist alles furchtbar und kraut und drüben. Und die B-Pläne sind ja zum Teil nur gescanntes Papier, die sehen gut aus, sind georeferenziert und man sieht ungefähr, was da Sache ist. Das ist noch nicht ein geografisches Objekt, das man anfassen könnte, wo Attribute dran wären. Also wir sprechen hier zum Teil noch über Steinzeit, aber diese Steinzeit muss auch mit Metadaten versehen werden und bereitgestellt werden.
Also bei den Bebauungsplänen muss ich dir widersprechen, Steinzeit, wenn wir jetzt mal die Bebauungspläne auch nur als PDF-Dokument bzw. GeoTIFFs referenziert vorliegen haben und haben jedem dieser Bebauungspläne eine eindeutige ID innerhalb einer Verwaltungsstruktur zugeordnet, können wir die in die Verwaltungsprozesse integrieren, weil der Bürger, der Nutzer oder auch die Verwaltung sieht ja auch nur den Plan. Keine von diesen Verwaltungen, vielleicht ein paar Ausnahmen, sind in der Lage, das komplexe Bebauungsplan-Datenmodell, was jetzt mal irgendwo entworfen worden ist hier in Deutschland, X-Plan, GML oder wie auch immer, sauber auswerten zu können und interpretieren zu können. Das heißt, im Bereich der Planungsinformationen reicht es normalerweise, einen Umring zu haben und die Attribute mitgeliefert zu bekommen, die für den normalen Rechtsverkehr notwendig sind, die also dann auch in Prozessen weiterverwendet werden können.
Gut, dann nehme ich das zurück und sage, die Verwaltung ist auch noch in der Steinzeit. Okay. Aber ich denke, wir sind... Das noch eine Frage?
Guten Tag. Biemüller, Landkreis Elbe-Elster. Habe ich gerade richtig verstanden, dass X-Planung über den Haufen geworfen worden ist in Deutschland oder so?
Nee, ich habe es noch nie produktiv laufen gesehen, okay, für irgendwelche Prozesse.
Dann rufen Sie mal xplanung.lkee.de auf.
LK?
LKEE, Ludwig Kasimir Emil.
Weiter?
DE.
DE?
Also DE, ne? Also LKEE.de. X-Planung LKEE.de. Ich sehe es ein bisschen schlecht mit der Brille.
Also, ach so, ich soll ich eine URL eingeben?
Ja, die URL. xplanung.lkee.de. Ohne www.
LKIE war richtig.
Ja, das
oder?
WWW kommt raus. Also einfach xplanung.lkee.de. Ja.
Hm? Ach so.
LKEE, Ludwig Kasimir Emil Emil.de.
IE?
xplanung.lkee.de.
Ach so,
nee. Nee, das ist es noch nicht.
Ohne www.
Also das www kommt raus. So. Nach X-Planung kommt der Punkt.
Jetzt
und
aber
dann
das
kommt
www
das
weg.
Www raus. Ja! Es klappt. Okay. Und dort rufen Sie mal Flächennutzungspläne vielleicht auf.
Ja.
Das ist ganz gut.
Ich muss Sie leider unterbrechen. Wir müssen jetzt
ja, und dann mal bitte 2-3 Stufen reinzoomen. Ein bisschen, jetzt gehen Sie ein bisschen nach Süden, da sehen Sie jetzt das Raster.
Ja.
So ein bisschen nach Süden runter. Und da sehen Sie jetzt die Flächennutzungsplanung.
Ja.
Nicht einen Flächennutzungsplan, Sie sehen die komplette Flächennutzungsplanung für den südlichen Landkreis Elbe-Elster. Alles ja. X-Planung, alles standardkonform.
Und die.
Danke.
Okay.